Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Andreas Reuter von Zephershop. Viel Spaß. It's just different.
Also wichtig ist, ne, ich habe ein Ziel. Das sollte ich so gut wie möglich kommunizieren und dann einfach mal die Leute zusammenholen. Und dann kannst du ja sagen, klar, für gewöhnlich ist ein Finanzer und ein Lagermitarbeiter wahrscheinlich von der Veranlagung komplett unterschiedlich. Wenn wir aber ein Thema haben, das das befeuern kann, dann brauche ich diese verschiedenen Perspektiven. Ich meine, wir haben 1000 Individuen im Unternehmen arbeiten. Und da ist wirklich, es ist ja keiner so wie der andere. Klar gibt es irgendwelche Ausrichtungen, irgendwelche Programme, nach denen wir funktionieren, aber wir haben verschiedene Menschen und jeder kann was beitragen und jeder hat seine Sicht aufs Unternehmen. Und da versuchen wir wirklich immer so viele Leute wie möglich in Entscheidungen mit einzubinden und auch abzufragen und so weiter. Ich finde es einfach unglaublich wichtig.
Und damit moin und schöne Grüße aus den sonnigen Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich mache das hier seit 2018. Es geht um die Frage, wie wir die neue Arbeitswelt menschenfreundlicher gestalten. Heute geht es um die große Frage, wie kann uns eigentlich der Mittelstand in Deutschland zu neuen Arbeitswelten verhelfen, zu Innovation und zu einer zukunftsfähigen, erfolgreichen Arbeit. Der Mittelstand ist sicherlich das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Wir sind natürlich immer schnell bei den fancy Startups, bei den Tech-Konzernen, bei Innovation Labs und all dem. Aber heute schauen wir endlich mal richtig rein in einen Mittelständler. Wir sind beim Zephershop. Seit 45 Jahren kümmert sich der Zephershop um moderne Arbeitswelten und ihr bekommt dort im Endeffekt alles, was ihr für euer Büro braucht. Angefangen bei den Bürostühlen, über die Post-its, die natürlich wichtig sind, über die Einrichtungen, Whiteboards, also von A bis Z, alles rund ums Büro liefert der Zephershop. Und wir haben Andreas Reuter zu Gast. Er ist CEO vom Zephershop und nimmt uns mit in seine eigene Story. Er hat auch vorher bei einem Amerikaner gearbeitet, unter anderem bei Staples Global, und ist dann zum Zephershop gekommen und hat dort die Transformation mit initiiert und berichtet ganz offen, wie der Zephershop, und er steht, glaube ich, für viele weitere Mittelständler, sich transformiert hat hin zu einer New Work Company. Und sie würden das selbst nie so sagen, aber ihr werdet hören, sie sind es. Und was sie dort genau tun, was sie gemacht haben, das werden wir heute hören. Eine spannende Reise, die sie dort unternommen haben. Schön, dass wir da heute mal reinhören können. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und viel Inspiration.
New Work Chat Werbung.
Support für diesen Podcast kommt von Hello Agile, der Beratung und Akademie für New Work und agiles Arbeiten. Und die haben jetzt eine wunderbare New Leadership Professional Ausbildung für euch. Wenn ihr sagt, ihr wollt euch weiterbilden und euch auf die neuen Herausforderungen einstellen, dann ist dieses Training für zeitgemäße Führung genau das Richtige. Ihr bekommt in 3 Tagen alles, was ihr wissen müsst, und ihr bekommt natürlich hier einen fetten Rabatt für dieses 3-tägige kompakte Leadership-Training. 10% gibt es für alle, die hier zuhören, und der Code ist chat-10, also großes C, HAT-10, einzulösen auf der Website von Hello Agile, und die kriegt ihr natürlich auch über die Shownotes oder ihr geht direkt rein auf www.helloagile.de/training/new-leadership.
Werbung Ende.
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Andreas da ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Moin und schöne Grüße aus der Nähe von Köln zurück.
Kannst du mich denn jetzt hören?
Perfekt, perfekt. Du mich hoffentlich auch.
Ich höre dich auch gut. Wir haben nämlich eben nochmal einen ausführlichen Technik-Check gemacht, könnte man sagen. Aber wir lassen uns nicht abhalten, oder?
Nein, garantiert nicht. Und ich habe genügend Kopfhörer hier auf dem Tisch liegen. Also machen wir weiter.
Ja, schön, dass du da bist, Andreas. Wir haben uns einiges vorgenommen. Wir haben das auch schon so ein bisschen vorbesprochen. Es geht natürlich um New Work, aber es geht auch um die Rolle des Büros. Wie entwickelt sich das weiter? Ihr seid auch genau in diesem Thema unterwegs, unterstützt nämlich Unternehmen dabei, Büros neu zu planen, einzurichten, in den verschiedensten Facetten. Und es geht dabei natürlich auch um euch selbst. Aber da möchte ich gar nicht vorgreifen. Wir fangen mal ganz vorne an. Du weißt ja, meine mittlere Tochter Mathilda, die spricht dir das Intro ein. 10 Jahre alt, und ich würde dich mal bitten, ihr zu erklären, was du eigentlich so machst.
Tatsächlich habe ich mir darüber, klar kenne ich die Frage, und darüber Gedanken gemacht. Und ich glaube, ich kann das ganz gut erklären. Wir haben ja gerade Fußball-EM. Und stell dir vor, du bist Trainer eines Teams und du sorgst dafür, dass alle Spieler die richtige Ausstattung haben, gut zusammenspielen und damit auch erfolgreich sind. Na, am besten die deutsche Mannschaft, die dann Europameister wird. Und so ähnlich ist mein Job auch, nur eben für Arbeitsplätze und nicht für Fußballer. Mein Team und ich, wir stellen sicher, dass alle Arbeitsplätze die richtige Ausstattung haben, dass die richtigen Leute zusammenarbeiten, dass die Leute, die da arbeiten, einfach auch glücklich und zufrieden und damit auch erfolgreich sind. Ja, und genauso wie der Trainer eines Teams eben quasi das Training plant, die Ausstattung plant, plan ich moderne Arbeitsplätze, so im Lagerumfeld, im Büroumfeld und so weiter. Also alles, was mit Arbeit zusammenhängt. Passt vielleicht ganz gut zur EM aktuell.
Ja, die läuft ja noch ganz gut. Also wenn die Folge ausgestrahlt wird, sind wir ein bisschen schlauer. Aber wir sind auf jeden Fall voller Hoffnung gerade noch, dass die deutsche Nationalmannschaft sehr weit kommt. Und hoffnungsvoll zu sein, optimistisch zu sein, scheint ja auch sehr wichtig zu sein im Kontext Arbeit und Wandel der Arbeitswelt. Arbeit hat aber trotzdem nach wie vor so ein echt schlechtes Image, finde ich. Und vielleicht kann dieser Podcast auch einen Beitrag dazu leisten, dass wir auf die positiven Möglichkeiten so ein bisschen hinweisen. Kannst du dich noch an deinen ersten Job erinnern?
Ich habe damals nach der Schule, also vielleicht dazu, ich bin nie wirklich gern zur Schule gegangen, und deswegen habe ich mich auch gegen eine akademische Weiterentwicklung gesträubt und habe gesagt, hey, und jetzt nach der Schule willst du auch mal was anderes machen, und ich habe eine Ausbildung gemacht. Und zwar eine klassische Ausbildung im Einzelhandel bei einem Unternehmen, das technische Geräte verkauft hat, ne? Von der Stereoanlage über den Fernseher bis hin zur Waschmaschine. Und da habe ich am allerersten Tag, weiß ich noch ganz genau, ich war gestriegelt, hatte meine Konfirmationsklamotten an und bin mit Krawatte und Hemd und so weiter aufgenommen worden. Also stand das erste Mal in dem Laden, und das werde ich nie vergessen. Ich wurde toll aufgenommen und habe in der Zeit auch echt was lernen dürfen. Aber es ist schon ein paar Jahre her.
Ich sage das gerade unserer 14-jährigen Tochter, geh doch mal arbeiten, such dir doch mal einen Job in den Ferien. Ich habe das nämlich damals auch gemacht. Ich habe in der Eisdiele gearbeitet. Ja. Ich glaube 3 oder 4 Jahre, immer 2 Wochen, immer im Sommer. Und ist schon cool, wenn man dann so sein erstes eigenes Geld verdient. Aber die Begeisterung ist noch nicht so ganz angekommen bei meiner Tochter. Da muss ich noch irgendwie mir was einfallen lassen.
Ach, weißt du was? Ich hoffe, meine Tochter hört diesen Podcast nicht. Wir hatten auch die letzten Wochen immer mal wieder Auseinandersetzungen. Sie hat jetzt tatsächlich auch ihren ersten Job. Die geht Kellnern in einem Restaurant hier in der Nähe. Und ja, die weiß, sie macht es fürs Geld, aber nicht, weil es ihr Spaß macht. Aber vielleicht kommt der Spaß dann ja irgendwann auch mit dem Job. Ich wünsche es ihr. Also ähnliche Diskussion.
Ja, man lernt ja bei der Arbeit nicht nur, wie man Geld verdient, sondern eben auch, wie man wie man arbeitet einfach. Ja, worauf kommt es an? Es geht ja schon mit einer Verbindlichkeit los, die man vielleicht auch lernen muss als junger Mensch. Also klar muss man irgendwie pünktlich in der Schule sein, theoretisch. Mhm. Also wäre eine gute Idee. Aber all diese Dinge lernen die Kinder ja teilweise auch im Praktikum, Schülerpraktikum, das hatte unsere große Tochter gerade, und da denke ich mir immer so, vielleicht ist das inhaltlich noch nicht das Richtige, aber man muss sich ja auch erstmal so ein bisschen in dieser ganzen Arbeitswelt, diesem Gefüge zurechtfinden, ne?
Ja. Und ehrlich, ich meine, wenn die in dem Alter, und das verstehe ich dann auch, ne, bisher waren wir immer da, wenn es irgendwelche neuen Klamotten brauchte oder irgendwas, dann waren wir ja immer da. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so, jetzt wollen wir aber auch, dass du von alleine mal was beiträgst. Und ich meine, das ist ja schon ein Paradigmenwechsel. Und ich habe da echt die Hoffnung, bei mir war es ja nicht anders. Und ich habe da echt die Hoffnung, und ich bin mir sicher, das wird sich irgendwann drehen. Bei meinem Sohn ist es genau umgekehrt. Also meine Tochter ist in der Schule total hinterher. Ja. Mein Sohn ist so, also der weiß jetzt schon, wie man Geld verdient. Der macht so Rasenmäh-Service und holt Brötchen und so weiter und hat da auch echt Spaß dran. Aber der hat nicht so Bock, in die Schule zu gehen.
Ja, es sind wahrscheinlich die Erfolgserlebnisse, ne, die dann dazu führen, dass man auch kreativ wird. Was wolltest du eigentlich mal werden?
Boah, ich hatte so verschiedene Wünsche. Also vielleicht auch so Dinger, die, na, eine Sache, die vielleicht nicht jedes Kind sich wünscht. Ich wollte mal Pilot werden, klar, ich wollte auch mal Polizist werden. Und als das Ganze sich aber konkretisiert hat und ich mehr und mehr in Richtung, ich wurde älter und da wollte ich Anwalt werden. Und frag mal, warum?
Durch die amerikanischen TV-Serien, Matlock und was es da so gab.
Die gab es damals, glaube ich, noch gar nicht. Aber sowas in der Art muss es gewesen sein. Ich glaube, ich fand das cool, vor Gericht zu stehen und für Menschen zu streiten. Aber das hat sich dann mit meiner Schulkarriere, ne, wenn du nicht studieren willst, kannst du auch nicht Anwalt werden, ganz einfach. Und ich kann ehrlich sagen, heute habe ich einen Job, den ich nie wollte, aber der mir, also der, auf den ich nie hingearbeitet habe, aber der, ja, der mich so ausfüllt und der mir so einen Spaß macht. Also ist alles genau richtig gewesen, so wie es gelaufen ist.
Genau, du bist ja mittlerweile CEO. Kannst du uns auch nochmal deinen Weg schildern, wie der bis dahin aussah und was du da gelernt hast, vielleicht auch über gute oder nicht so gute Arbeit?
Ja, also tatsächlich hatte ich immer Glück oder vielleicht auch den richtigen Riecher. Ich habe, wie ich eben schon gesagt habe, nur ganz früher meine Ausbildung gemacht zum Kaufmann im Einzelhandel, habe dann aber nicht aufgehört, sondern habe mich weiterentwickelt zum Handelsfachwirten und so weiter und war bei einem technischen Kaufhaus, das es leider heute nicht mehr gibt, Firma Brinkmann. Und habe da dann auch so intern eine Karriere machen dürfen vom Abteilungsleiter oder vom Auszubildenden zum stellvertretenden Abteilungsleiter, zum Abteilungsleiter, zum Marktleiter auch. Und bin dann irgendwann zum amerikanischen Wettbewerber von uns gewechselt, zu Staples. War da über 10 Jahre, war da fast 12 Jahre und war da auch jede Stufe eigentlich. Supply Chain Manager, Category Manager, Vertriebsdirektor und am Ende Geschäftsführer für das Cluster Zentraleuropa, was relativ überschaubar war, primär Deutschland und ein bisschen Österreich und Schweiz. Ja, und da habe ich dann 2012, weil mir irgendwie dieses Staples ist war ein amerikanisches, ist auch immer noch amerikanisches börsennotiertes Unternehmen und wir hatten irgendwie nie die Chance, großartig langfristig zu planen, also wirklich mal Dinge mit Nachhaltigkeit zu tun. Und ich wusste aber noch von Brinkmann, Mensch, da war das möglich, weil es war ein Familienunternehmen. Und hatte dann durch einen Personalberater eine Anfrage für ein Unternehmen im Großraum Köln. Das war Schäfer Shop und da bin ich jetzt seit 12 Jahren als CEO tätig und bin auch wirklich, muss ich ehrlich sagen, ich habe meine berufliche Heimat echt gefunden.
Ja, Staples habe ich auch vom Basketball noch in Erinnerung, das Staples Center, ja, war das von den LA. Los Angeles Lakers oder den Clippers?
Ja, genau. Da waren wir einmal, hatten wir eine Jahresveranstaltung, das war schon cool.
Habt euch von den Lakers. Ja, die Lakers. Und was waren die Hürden auf deinem Weg? Weil wir reden natürlich immer schnell über unsere Erfolge und das ist auch gut so. Aber man lernt ja eigentlich nicht so viel aus den Erfolgen, sondern man lernt ja eigentlich mehr aus den Hürden oder aus den Tälern, die man so durchschritten hat.
Ja, absolut. Ja, ganz ehrlich, die größte Hürde war ich immer selber. Ich meine, du kannst es dir vorstellen, ne? Ich war irgendwie 25, 26, da habe ich die erste Marktleitung übernommen. In Stralsund damals. Und bin da reingekommen und klar, ich war gehypt von all dem, was ich in der Zentrale lernen durfte. Da habe ich kommuniziert, aber wahrscheinlich nicht unbedingt empfängergerecht und habe mir damit immer wieder auch Türen zugemacht, die besser aufgeblieben wären. Und habe festgestellt, dass das alleine dieses Thema Zusammenarbeit und wie will ich führen, wie will ich geführt werden, dass das einfach, es ist immer Kommunikation. Und da, glaube ich, habe ich mir selber häufig echt eigene Böcke oder so große Böcke erlaubt, dass habe daraus gelernt. Das war so ein Tal. Und ein anderes Thema war, als ich das ein bisschen gelernt hatte, ich hatte mich gerade, weil ich zurück nach Hamburg wollte, anderweitig beworben damals bei Brinkmann und dann kam die Insolvenz von jetzt auf gleich. Und das hatte nichts damit zu tun, dass ich mich woanders beworben habe, sondern ich saß quasi bei den anderen im Vorstellungsgespräch, habe das Radio, als ich nach Hause gefahren bin, angeschaltet und habe im Radio gehört, dass Brinkmann Insolvenz angemeldet hat. Und das war schon so ein Ding, das hat mich schon geprägt. Also das war etwas, was ich nicht nochmal erleben
möchte. Du bist erstmal rechts rangefahren.
Da bin ich tatsächlich rechts rangefahren und musste erstmal dreimal schlucken, weil nächsten Tag musste ich wieder zurück nach Stralsund. Auf der einen Seite sagen, ich verlasse das Unternehmen, was damals, wir waren irgendwann dann doch zum guten Team auch zusammengewachsen. Und auf der anderen Seite das in einer Situation, wo eine Insolvenz stattfand. Also das hat mich echt geprägt. Und ich habe da aber auch viel draus lernen dürfen, ne? Und das darf man ja auch nie vergessen.
Ja, und Kommunikation ist ein super Thema, das mich natürlich auch sehr interessiert. Und das ja auch alle Führungskräfte und auch Geschäftsführer und Führerinnen betrifft. Was würdest du sagen, worauf kommt es bei guter Führungskommunikation an? Oder was machst du heute vielleicht auch besser? Wir kommen ja auch noch zu deinem aktuellen Job.
Also worauf kommt es an? Ich finde, so viel Offenheit wie möglich. Und ich kann zwar, das hatte ich vorhin gerade jemandem erzählt, ne? Kommunikation ist für mich alles. Ich kann zwar tolle Reden halten und tolle Sprüche klopfen und so weiter und den großen Chef raushängen lassen, wenn am Ende des Tages keiner der Leute, mit denen ich zusammenarbeite, mir zuhört oder mich versteht, habe ich nichts gewonnen. Also für mich ist empfängerorientierte Kommunikation auf Augenhöhe und das ist echt mehr als eine Phrase. Und so offen, wie es eben möglich ist, das ist für mich das Ein und Alles. Also wenn ich versuche wirklich all das, was es zu und das war auch ein Learning aus dieser Insolvenz damals, weil bis zu dem Tag, als ich es im Radio gehört habe, wusste ich nichts. Unsere Kolleginnen und Kollegen wissen jetzt, wo wir stehen. Die wissen immer, wo wir stehen. Bis zu einem gewissen Punkt. Und ich finde, das ist für mich ein und alles.
Ja, und dann bist du zum Schäfer-Shop gekommen, den es ja schon echt lange gibt. Ist, glaube ich, auch vielen ein Begriff. Wie hast du den Schäfer-Shop vorab so wahrgenommen? Was waren so deine Berührungspunkte?
Also ich habe den Schäfer-Shop vorher, jetzt gibt's nächstes Jahr gibt es uns 50 Jahre. Und ich habe das Unternehmen kennengelernt aus einer Wettbewerbsbrille. Und ehrlich, ich habe damals gedacht, boah, auch als ich angerufen wurde, das ist so ein angestaubter Laden, der ist mitten im Westerwald und ich kam halt von diesem großen amerikanischen Global Player und sollte dann in den Westerwald und habe gedacht, ja, fährst mal hin, guckst dir mal den Wettbewerb an. Aber ehrlich, ich habe die noch nicht mal wirklich als Wettbewerb wahrgenommen.
Den Marktbegleiter.
Ja, maximal, maximal. Aber das war, der Fehler lag bei mir und nicht bei Schäfer-Shop. Genau, und dann hatte tolle Gespräche mit den Gesellschafterinnen des Unternehmens. Und heute bin ich 12 Jahre da und das nicht ohne Grund.
Das ist ja ein interessantes Phänomen. Wir haben ja in Deutschland auch viele Hidden Champions. Und Schäfer-Shop ist ja auch international aktiv. In 9 Ländern, habe ich gelesen. Mit 880.000 Kunden, Wahnsinn. Ja. Also irgendwie haben wir in Deutschland viele Hidden Champions und ich weiß gar nicht, ob der Schäfer-Shop überhaupt noch hidden ist, aber zumindest nicht so in dieser Marketing-Kommunikation ja auch, wie das zum Beispiel auch Amerikaner ja sehr gerne tun, sehr laut, sehr bunt. Mhm. Und in Deutschland arbeitet man gern sehr gründlich und auch erfolgreich und hängt das nicht immer so an die große Glocke. Liegt da drin eine Chance, das genau auch so weiterzuführen? Oder sollte man da vielleicht mal drüber nachdenken, das anders zu machen? Was denkst du so über die Hidden Champions? Ja,
also ehrlich, ich finde die Fragestellung schon richtig gut, weil das nämlich ein Thema ist, mit dem wir uns aktuell auseinandersetzen. Wir haben ja 2019, 2020 unseren gesamten Markenauftritt verändert, ne? Und auch alles, was wir an, also wir hatten damals keine wirkliche Vision, keine Mission und so weiter und haben uns nochmal mit unserem Markenauftritt auseinandergesetzt und wie wir eigentlich wahrgenommen werden wollen. Und stellen gerade fest, dass so ein Stück weit under promise over deliver, das funktioniert heute nicht mehr. Und wir werden definitiv, wir haben uns auch als Team nochmal neu aufgestellt, definitiv in der Kommunikation nach draußen auch etwas lauter werden. Wir machen das seit geraumer Zeit bei LinkedIn und wir werden jetzt viel mehr Kanäle, Social Media stärker bespielen, aber auch in dem, wie wir kommunizieren, etwas lauter auch werden. Also ich glaube, es ist tatsächlich so ein deutsches Mittelstandsphänomen. Bloß nicht zu laut schreien, dann sieht mich keiner. Aber ich meine, wir wollen ja gesehen werden und wir können auch gesehen werden.
New Work Chat Werbung.
Support für diesen Podcast kommt von Deskly, eurer Workplace-Management-Plattform. Vielleicht könnt ihr auch heute beim Hören der aktuellen Folge, in der es auch um das Büro der Zukunft geht, euch nochmal ganz neu fragen, wie ihr das organisieren wollt. Und wenn ihr sagt, Desk-Sharing sollte eine Rolle spielen, dann könntet ihr euch mal die Lösung von Deskly anschauen. Die haben nämlich eine intuitive App entwickelt, die ihr eure Mitarbeitenden anbieten könnt. Und die buchen sich ganz einfach ihren Platz, ihren Raum, ihren Parkplatz, all das, was ihr dort einspeist. Und ihr könnt also sehen, wie die Wünsche sind, wie die Auslastung eurer Büros ist und könnt dann ganz effektiv ganz neu planen. Das Ganze könnt ihr einbinden in eure HR-Lösung. Das ist DSGVO-konform. Es ist im Einsatz bei über 1500 Unternehmen von der Bankenwelt und Sparkassenwelt bis hin zu Mittelständlern natürlich auch und Tech-Unternehmen. Ihr könnt es ausprobieren und bekommt einen Rabatt. So wie sich das hier gehört im New Work Chat Podcast, checkt das unbedingt mal aus. desk.ly, alles zum Rabatt und der Seite in den Shownotes hier im New Work Chat Podcast.
Werbung Ende.
Ach, wir haben auch bei uns hier in der Region Rostock noch echt so einige Weltmarktführer, die kein Mensch kennt.
Ja.
Und da denke ich immer, das ist auch schade, dass die keiner kennt. Und ich weiß nicht genau immer, woran das liegt, ob man so ein bisschen Respekt davor hätte, dass der Wettbewerb jetzt noch stärker kommt oder der internationale Wettbewerb oder ich weiß es nicht. Aber ich denke mir auch, man darf da selbstbewusst rausgehen und vielleicht muss man es ja sogar heutzutage, wie du sagst. Aber lass uns auch gerne mal so ein bisschen in die Transformation des Unternehmens gehen und vielleicht kannst du es uns auch einmal kurz vorstellen, denn du sagst schon, es gibt es jetzt auch schon fast 50 Jahre.
Also Schäfer-Shop selber, ich fange mal damit an, ne? Aus welchem Zweck wurde es gegründet? Das war tatsächlich mal, heute würde man sagen, Carve-Out aus SSI-Schäfer. Es gibt drei Schäfer-Unternehmen, die einer Gesellschafterfamilie gehören, die aber komplett diversifiziert sind. Also es gibt keine rechtlichen Abhängigkeiten, sondern wir konsolidieren uns in der Gesellschafterstruktur. Und SSI-Schäfer wurde gegründet kurz vorm Krieg. Und hat so diesen klassischen Schäferkasten, vielleicht kennt ihr den oder kennst du den, so diesen klassischen Schäferkasten entwickelt. Und hat sich über die letzten Jahrzehnte zu einem der Global Player im Bereich Intralogistik entwickelt. Und irgendwann in den 70ern hatte einer der vier Gründergesellschafter, beziehungsweise einer der vier Söhne, die Idee zu sagen, hey, wieso können wir nicht die Produkte, die wir sowohl bei Schäfer, SSI Schäfer, als auch bei Schäfer Werke produzieren, warum schaffen wir uns dafür nicht einen eigenen Vertriebskanal, der die Produkte verkauft? Und das war so die Gründungsgeschichte vom Schäfer-Shop. Und irgendwann war das ganze Ding so erfolgreich, man hat dann primär mit Katalog gearbeitet. Heute können wir sagen, wir sind auch der Pionier des B2B-Versandhandels in Deutschland. Weiß eigentlich auch keiner mehr. Dann hat man angefangen, die Produkte über Katalog zu verkaufen und hat gesagt, das Ding ist so groß, das kann so groß werden in den 70ern, das kann so groß werden, dass wir eine eigene Gesellschaft gründen. Also und dann ist Schäfer-Shop 1975 als eigenständige GmbH halt gegründet worden. Und im Grunde genommen, es gab immer Anpassungen, aber eins haben wir nie verloren. Wir haben nie verloren den Fokus auf Kunden im B2B-Umfeld und alles, was mit Arbeit zusammenhängt. Also Büroausstattung, Lager- und Betriebsausstattung, Werkstattausstattung, alles, was du brauchst, so an Büromaterial und so weiter. Das begleitet uns schon seit Jahren, eigentlich seit 50 Jahren. Das, was sich verändert hat, sind die Kanäle und die Art, wie wir zusammenarbeiten. Wenn es früher Katalog war, ist es heute halt zum Großteil E-Commerce. Außendienst hatten wir gar nicht. Haben wir heute in allen Ländern, in denen wir unterwegs sind. Und so haben wir halt unsere Marktbearbeitungsstrategie angepasst. Aber den Sinn und Zweck des Unternehmens, den haben wir nicht angepasst.
Und als du 2012 war das, ne, als du dazu kamst, wie hast du das Unternehmen vorgefunden, also auch kulturell? Denn es hat sich ja bis heute einiges auch getan. Da werden wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen.
Also wie habe ich das Unternehmen wahrgenommen? Man muss wissen, Schäfer-Shop hatte neben dem Kern, den ich eben beschrieben habe, irgendwann mal einen Ausflug auch in Richtung B2C gemacht und hat irgendwie alles verkauft. Von Damen-Oberbekleidung über Tiefkühltorten bis hin zu homöopathischen Mittelchen und so weiter. Also hat total den Fokus verloren. Und ich bin gekommen, nachdem es eine Restrukturierung gab. Warum? Weil das Unternehmen, also warum gab es eine Restrukturierung? Weil das Unternehmen kein nicht mehr profitabel war. Und so hat man dann eben gesagt, wir verkaufen B2C oder wir schließen es und wir müssen uns eben auch von einer Menge Mitarbeitenden trennen. Und das war 2010, 2011. So, und dann kam ich ins Unternehmen und unsere Gesellschaft dann, ich weiß noch genau, ich habe damals gefragt, was erwarten Sie denn von mir? Also was wünschen Sie sich von mir, wenn ich jetzt als CEO in dieses Unternehmen einsteige? Und das, was die gesagt haben, war, wir wünschen uns, dass Sie den Schäfer-Shop wieder in eine erfolgreiche Zukunft führen. So, und da habe ich damals gedacht, ich war so knapp 40, knapp über 40, ich habe gedacht, jo, das kann ich.
Jo.
Ja, ich bin ja Norddeutscher auch.
Machen wir.
Genau. Ohne zu wissen, was da auf mich zukommt. Dann kam ich in das Unternehmen und habe die ersten 100 Tage habe ich genutzt, um mit den Menschen zu sprechen. Und zwar nicht nur mit den Führungskräften zu sprechen, sondern wirklich auch mal durchs Unternehmen zu gehen. Und das, was ich gesehen habe, war, dass viele Menschen echt Angst hatten. Und dass die Funktion, ich kann es ja nicht in Person gewesen sein, die kannten mich ja gar nicht, dass die Funktion des Geschäftsführers eher negativ besetzt war. Wie habe ich das erkannt? Rote Flecken am Hals, nervös, die Leute konnten mich nicht angucken, konnten gar nicht richtig antworten oder waren froh, wenn ich dann gesagt habe, ja, dann vielen Dank und so weiter. Also das war eine Ausgangssituation, die war schon besonders. Und darüber hinaus hatten wir eben auch noch die Herausforderung, dass wir ja unsere Go-to-Market-Strategie, also unsere Marktbearbeitungsstrategie anpassen mussten. Und so kam halt tatsächlich eins zum anderen. Also die Situation war schon anders, als ich gedacht hätte, dass sie wäre. Viel Unsicherheit und sogar Angst.
Wir haben ja auch in den 2010ern viel über digitale Transformation gesprochen. Also die Digitalisierung hatte ja dann Fahrt aufgenommen und davon abgeleitet hatten sich immer mehr Unternehmen auch im Mittelstand Gedanken gemacht, was bedeutet das für unsere Organisation, für unsere Kultur. Da war extrem viel zu lesen. Also die prominenten Beispiele wie die Otto-Gruppe mit dem Kulturwandel und dem Thema duzen wir uns jetzt, also so runtergebrochen, was die Medien dankbar aufgenommen haben. Der Mittelstand wird ja manchmal nicht so behandelt und besprochen, wie das sein könnte, weil immer nur diese großen Konzernbeispiele rausgepickt werden. Ich finde aber den Mittelstand extrem wichtig, weil das ja sozusagen das Rückgrat auch der deutschen Wirtschaft ist. Und vielleicht kannst du uns da ja auch ein paar Erfahrungswerte nochmal mitgeben. Wir haben sicherlich auch viele aus dem Mittelstand, die hier zuhören, die vielleicht auch noch ein Stück weit diese Reise vor sich haben, die ihr schon vor euch gemeistert habt. Also du hast schon gesagt, die Mitarbeitenden ernst nehmen, ihnen zuhören. Aber was kannst du noch sagen? Worauf kommt es an, wenn man wirklich einen Wandel anstoßen und bewegen will?
Also für mich gab es da so ein Rezept und das habe ich auch immer noch in mir. Dinge einfach mal machen. Also natürlich musst du planen und musst sagen, okay, wenn ich digitalisieren will, was sind eigentlich die Geschäftsfelder oder die Prozesse, die ich digitalisieren will? Also du solltest schon wissen, was du digitalisieren willst. Aber ich glaube, der wesentliche Schritt ist, die Baby-Steps zu machen. Also gar nicht diese Riesenschritte zu machen, sondern einfach mal anfangen. Wir hatten damals, und die Leute mit abholen, wir hatten damals eine Situation, wir hatten ein E-Commerce, und das war ja schon 2012, ein E-Commerce-Anteil von circa 16%, knapp über 16%. Das war zu der Zeit schon extrem wenig. Und dann habe ich gemeinsam mit dem damaligen Management-Team, haben wir uns überlegt, wie können wir dieses Geschäftsfeld eigentlich, wie können wir das für uns nutzen? Und dann haben wir einen Wettbewerb gemacht, und zwar unter allen Mitarbeitern, und haben gesagt, hey, bildet euch zu Gruppen, gründet euch zu Gruppen aus und macht euch Gedanken darum, wie ihr eben wie ihr Schäfershop digitalisieren würdet. Das heißt, wir haben das im Grunde genommen, das waren so unsere ersten Schritte auch, Partizipation, die ersten Schritte zu sagen, hey, wir wissen das nicht, wir wissen es vielleicht, aber wir können auch nur einen Teil, ihr könnt den anderen Teil, lasst uns doch zusammenarbeiten. Und da kamen so viele tolle Ideen bei raus. Und wenn ich mir überlege, was seitdem passiert ist, das ist jetzt ja auch schon 12 Jahre her, wir haben heute einen E-Com-Anteil von über 50%. Und das war alles darin, erstmal kleine Schritte gehen und Partizipation. Und mutig sein, echt. Also man kann alles 20 Mal durchplanen und beim 30. Mal kommt es doch anders. Also machen, bereit sein, Fehler zu machen, aus den Fehlern lernen und weitermachen. Das ist es.
Und ihr habt ja auch nicht wenige Mitarbeitende, 1000 habt ihr, glaube ich. Genau. Also das ist ja schon eine gute Menge. Da muss man auch auf die Unterschiedlichkeit der Mitarbeitenden achten, die teilweise in den Aufgaben liegt, aber teilweise vielleicht auch so in den Teamstrukturen und wie die so gewachsen sind, auch mit den Führungskräften, die da so gearbeitet haben. Was würdest du sagen, wie schafft man es auch, diese Unterschiedlichkeit zu was Gutem zu nutzen?
Ich glaube, also diese Unterschiedlichkeit ist per se erstmal was Gutes. Und das, was wir uns seit 2013 tatsächlich angewöhnt haben und was für uns einfach auch Teil unserer Prozesse ist, wir arbeiten in Taskforces, in denen wir eben unterschiedliche Menschen tatsächlich auch zusammenholen. Also wichtig ist, ne, ich habe ein Ziel, das sollte ich so gut wie möglich kommunizieren und dann einfach mal die Leute zusammenholen. Und dann kannst du ja sagen, klar, für gewöhnlich ist ein Finanzer und ein Lagermitarbeiter wahrscheinlich von der Veranlagung komplett unterschiedlich. Wenn wir aber ein Thema haben, das das befeuern kann, dann brauche ich diese verschiedenen Perspektiven. Also für mich, wir haben 1000 Individuen im Unternehmen arbeiten. Und da ist wirklich, es ist ja keiner so wie der andere. Klar gibt es irgendwelche Ausrichtungen, irgendwelche Programme, nach denen wir funktionieren, aber wir haben verschiedene Menschen und jeder kann was beitragen und jeder hat seine Sicht aufs Unternehmen. Und da versuchen wir wirklich immer so viele Leute wie möglich in Entscheidungen mit einzubinden und auch abzufragen und so weiter. Ich finde es einfach unglaublich wichtig.
Ja, und gleichzeitig schaut man natürlich auch, was verbindet uns, was ist so unser Ding, was sind unsere Werte. Du hast schon die Mission angesprochen, die habt ihr auch nochmal so refreshed. Wenn ihr auch neue Leute sucht, ja, da guckt man ja auch, wer passt zu uns. Also einerseits willst du nochmal andere Farben sozusagen mit reinbringen und dadurch auch ja diese Vielfalt haben und dadurch auch eine Kreativität. Aber andererseits muss auch irgendwas da sein, was alle verbindet. Und jetzt kann man sagen, es muss kulturell passen. Vielleicht muss es auch kulturell nicht passen und dadurch entwickelt sich's. Aber dieses Spannungsfeld, gerade auch im Recruiting, wie löst ihr das?
Du hast es eben schon gut, du hast über Farben gesprochen und wir arbeiten seit ein paar Jahren nach auch NLP-Prinzipien, also neurolinguistisches Programmieren. Wir haben allen Mitarbeitern oder nicht allen, aber mittlerweile sind wir bei, also wir haben es allen angeboten, wir haben bestimmt 40% unserer Belegschaft, die schon eine NLP-Ausbildung hat. Das heißt, Kommunikation steht bei uns tatsächlich im Fokus. So, jetzt haben wir auf der einen Seite ein Unternehmen, das es seit 50 Jahren gibt, und das eine starke, sehr starke Kultur hat. Und das auch extrem lange durchschnittliche Betriebszugehörigkeiten hat. Du musst dir vorstellen, ein Mitarbeiter im Schnitt arbeitet bei Schäfer-Shop seit 18 Jahren. Also starke Kultur und 18 Jahre. Jetzt kannst du dir vorstellen, du holst Leute rein. Das sind vielleicht die Highflyer am Markt. Die kommen rein, die sind kulturell, passen die nicht. Dann sind sie genauso schnell, wie sie kommen, sind sie wieder weg. Und das ist uns passiert. Heute ist es so, dass wir im Grunde genommen mit psychologischen Profilen auch arbeiten. Das heißt, wenn wir Leute einstellen, dann wissen wir genau, wie muss der zu unseren Werten passen. Klar haben wir auch Unternehmenswerte, die wir jetzt gerade nochmal wieder auch refreshed haben, und zwar aus der Belegschaft heraus, und schauen uns an, wie passt eigentlich der Mensch kulturell zum Schäfer-Shop. Also ist der, fachlich ist es ja nie, ne? Die Fachlichkeit, die kannst du aus der Bewerbung lesen oder aus dem Lebenslauf. Aber dieser kulturelle Check, das ist was ganz anderes. Und da sind wir wiederum auch geschult. Wir haben eine eigene Recruiting-Abteilung auch. Die Leute sind schon sehr geschult darauf, wie die Leute eben kulturell passen, wie sie mit ihren Skills passen und so weiter. Und seit wir arbeiten mit einer Methodik, da würde ich jetzt nicht zu tief einsteigen, die nennt sich Spiral Dynamics. Das sind so verschiedene Entwicklungsstufen.
Ja, hatten wir hier auch schon mal am Rande.
Mhm. So, und das ist etwas, womit wir arbeiten. Und da gelingt es uns echt mittlerweile richtig gut, die richtigen Leute zu finden. Und die dann aber auch langfristig an den Schäfer-Shop zu binden. Also es ist schon ganz cool.
Da sind wir auch so ein bisschen beim großen Thema Fachkräftemangel, was ja alle beschäftigt. Also es gibt immer ein paar, die sagen, wir haben überhaupt keine Probleme. Okay, manchmal stimmt das vielleicht auch nicht. Was tut ihr dafür, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein? Nach innen und nach außen.
Ich finde allein auch da die Frage super, denn wir hatten mal 3 strategische Ziele bei Schäfer-Shop und die haben wir immer noch. Das erste Ziel haben wir auch seit 2013. Das erste war Kundenbegeisterung. Also unser Ziel ist es ja, unsere Kunden von uns zu begeistern. Das zweite Ziel war tatsächlich profitables Standbein auch für unsere Gesellschafter zu sein. Wir haben knapp 30 Gesellschafter, denen dieses Unternehmen gehört, und die leben ja am Ende auch davon. Und das dritte war attraktiver Arbeitgeber. Also wir haben wirklich gesagt, okay, wir wollen uns als attraktiver Arbeitgeber positionieren.
Schon bevor der Fachkräftemangel auf den Plan kam.
2013.
Ja, da kam man kürzlich so überraschend um die Ecke.
Ja, der war damals schon da, vor allem bei dem, was wir vorhatten. Denn was haben wir gemacht? Das ist alles echt nicht Rocket Science. Wenn du irgendwie Teil des Teams bist und nicht irgendwo ganz woanders sitzt. Wir haben damals erstmal angefangen, regelmäßige Verbundenheitsumfragen, Gallup Engagement Surveys durchzuführen. Und haben da echt tolle Feedbacks von den Leuten bekommen. Also, und die waren nicht immer gut, ne? Du hast es vorhin mal so schön gesagt. Du lernst ja auch aus den Dingen, die nicht gut sind, und nicht aus den Dingen, die gut sind. Haben viel daraus gelernt. Und was wir gelernt haben, war, dass unsere Leute gesagt haben, hey, ich werde hier eigentlich überhaupt nicht weiterentwickelt. Also ich bin da und ich habe Fähigkeiten, aber keiner kümmert sich um meine Weiterentwicklung. Dann haben wir jährliche Entwicklungsgespräche eingeführt. Und Entwicklungsgespräche sind nicht, wir sagen dir, ob du gut oder schlecht bist, sondern wir sprechen mit dir über deine Entwicklung. Also du hast die und die Qualifikation, da möchtest du dich weiterentwickeln. Wie können wir dich unterstützen? Das machen wir regelmäßig, jedes Jahr. Jeder Mitarbeitende hat das Anrecht auf dieses Gespräch. Das heißt aber auch, dass die Führungskräfte das können müssen. Na, also es hilft nicht, wenn ich sage, ich setze mich jetzt mal hin und der eine kann es und der andere nicht und sagen, hey, wo willst du dich entwickeln? Ja, da und da, ja, dann mach mal. Sondern das muss ja gelernt werden. Und dann haben wir ein ganz ureigenes Schäfershop-Führungskräftetraining aufgesetzt, das wir auch selber durchführen mit unseren eigenen Trainern. Wir haben, das teilt sich auf, das sind 3x2 Tage Leading, Managing, Coaching. Da ist jeder durchgelaufen. Und wie gesagt, wir haben offene Kommunikation, wir haben eine interne Firmenzeitung, wir haben den SharePoint eingeführt, wir haben einmal im Monat Townhall-Meetings, wo wir auf der einen Seite darüber berichten, wie wir uns entwickeln, aber die Kolleginnen und Kollegen auch Fragen stellen können. Und das alles hat echt die letzten Jahre unsere Firmenkultur auch geprägt. Und wir sind immer wieder stolz darauf. Letzter Satz dazu. Es gibt ja das Bewertungsportal Kununu. Und Kununu und die Zeit, der Zeitverlag, machen einmal im Jahr zeichnen sie Unternehmen auf, die besonders gut sich positionieren als Arbeitgeber. Das ist dieser Most Wanted Employer Award. Und den haben wir jetzt 3-mal in Folge gewonnen. Also das zeigt, dass diese Dinge wirklich funktionieren. Und für uns auch funktionieren.
Das heißt, ihr habt auch keine großen Probleme, Leute zu finden?
Im Großen und Ganzen nicht. Und da auch da, ne, wenn für mich ist ein zentraler Satz, was ist das Gute daran? Und für niemanden, glaube ich, war Corona eine tolle Situation. Aber irgendwie doch, weil, was haben wir gelernt, hybrid zu arbeiten. Vorher war die Quote der Leute, die hybrid gearbeitet haben, bei deutlich unter 10%. Heute ist es eigentlich fast Standard für jeden. Und dadurch, dass es Standard für jeden geworden ist, ist es natürlich auch viel leichter für uns, wenn wir zum Beispiel Java-Entwickler suchen, die unseren Webshop weiterentwickeln, dass derjenige kann auch in Berlin sitzen oder der kann in Frankfurt sitzen oder in München oder wo auch immer. Der muss ja nicht zwingend in Betzdorf sitzen, was uns echt Schwierigkeiten bereitet hat in der Vergangenheit. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Klar haben wir auch immer mal wieder Herausforderungen, Positionen zu besetzen. Aber nicht in dem Maße, wie wir es mal hatten. Und wir sind auch sehr wählerisch.
Okay. Und ihr habt gerade in dieser Zeit, in der sich die Arbeitswelt enorm verändert hat, also in der Corona-Pandemie, seid ihr ja auch an euren Kunden dran geblieben und habt auch gesehen, was sich da verändert, wie das Homeoffice reinkommt, wie ja. Unternehmen manchmal auch gesagt haben, wir helfen den Mitarbeitenden, das Homeoffice auch auszustatten. Ja. Da haben sich ja auch sogar Startups etabliert, die gesagt haben, wir helfen euch genau beim Homeoffice-Thema. Mittlerweile sind wir, glaube ich, alle in so einem hybriden Mix, also die allermeisten, und schauen, wie wir den eben so gestalten. Was ist so eure Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Unternehmen, die irgendwie versuchen, in dieser hybriden Welt einen Weg zu finden? Das ist ja gar nicht so einfach. Man sagt immer so leicht, wir machen jetzt Hybrid Work, aber darüber kann man ja auch und sollte man vielleicht ja auch mal intensiv diskutieren. Also wie oft wollen wir uns tatsächlich im Büro treffen? Wie muss das Büro aussehen? Damit sind ja viele Fragen verbunden.
Ja, das ist tatsächlich was uns natürlich aus zwei Richtungen beschäftigt. Ne? Auf der einen Seite für uns intern und auf der anderen Seite aber auch für unsere Kunden extern. Weil unsere Mission ist, wir schaffen positive Arbeitsumfelder, die unsere Kunden erfolgreicher machen. Und jetzt ist Erfolg vor Corona positive Arbeitsumfelder vor Corona, was anderes als nach Corona. Das heißt, wir sehen gerade, dass wir uns adaptieren müssen. Und was wir gemacht haben, gerade in dem Zusammenhang, wir haben im November des vergangenen Jahres gemeinsam mit YouGov eine Studie gestartet, in der wir erstmal abgefragt haben, wo, liebe Kundinnen, liebe Kunden oder auch Nichtkundinnen und Nichtkunden, wo steht ihr eigentlich heute? Und was sind eure größten Herausforderungen in Bezug auf New Work beziehungsweise auf Hybrid Work? Und da haben wir festgestellt, dass gerade im Mittelstand viele sicherlich schon mal davon gehört haben, aber noch gar nicht so richtig sich klar darüber sind, was bedeutet das eigentlich und vor allem, wie setze ich das für mich eigentlich um und wie wirkt sich das auf mein Bürogebäude aus und wie will ich eigentlich meine Kultur, das ist ja eine Frage, die nicht ganz unwesentlich ist, wie kriege ich die Unternehmenskultur, die ich habe, auch hybrid zu den Menschen? Und das sind Dinge, die interessieren uns schon sehr aktuell.
Ja, denn man kann ja viel machen mit dem Büro. Man kann das jetzt ganz neu, modisch, modern einrichten. Aber das muss nicht unbedingt einen positiven Effekt haben. Ne? Man muss sich eben fragen, wer will man in der Zukunft sein? Ne? Was ist uns wichtig? Wie soll vielleicht auch das Markenerlebnis sein nach innen? Ja, man spricht ja auch davon, dass die Mitarbeitenden Kunden und Kundinnen sind. Mit diesem Verständnis guckt man dann schon mal ganz anders drauf. Ne?
Absolut. Absolut, haben wir gemacht. Auch total spannendes Projekt, das haben wir gerade abgeschlossen, weil wir, ich meine, man kann sich da hinstellen, ich hab hier allein so einen Stapel Bücher, die zum Thema New Work, und ich höre Podcasts, auch deinen Podcast höre ich regelmäßig und lese und gehe zu Kongressen, und trotzdem ist New Work, beziehungsweise das, wie man heute zusammenarbeitet, in den einzelnen Unternehmen auch wieder was höchst Individuelles. Ne, weil kein Unternehmen ist ja gleich. Und alle haben, oder die meisten Unternehmen haben unterschiedliche Reifegrade, was das Thema anbetrifft und so weiter. Und so haben wir gesagt, hey, um für uns mal rauszubekommen, wie wollen wir das eigentlich machen, setzen wir mal ein Projekt auf. Und zwar haben wir 8 Kolleginnen und Kollegen, die sich auf ein Projekt bewerben konnten, für 3 Monate komplett von ihrer Arbeit freigestellt, haben denen eine Zielstellung gegeben, nämlich Wertangebote zu entwickeln, die das Thema Future of Work zum Ziel haben und die unsere Kunden eben da abholen, wo sie stehen. Wir haben den Leuten nur dieses Ziel gegeben und haben gesagt, wir arbeiten nach Prinzipien des New Work. Das heißt, wir haben die, zum einen haben sie sich nur damit auseinandergesetzt, wir haben keine weiteren Vorgaben bis auf die Zielstellung gegeben, wir haben keine Hierarchien in dem Team gehabt und wir haben uns als Management, als Berater zur Verfügung gestellt. Wir haben aber nichts weiter getan. Also wir haben wirklich tatsächlich den Leuten komplett die Verantwortung übergeben. Und das war schon krass, was da passiert ist. Wenn ich mir vorstelle, wir würden das, was wir da erlebt haben, schon insgesamt im Unternehmen erleben können. Also in dieser Ausprägung, da ist eine Dynamik entstanden. Da war ein Spirit im Team. Die haben in kürzester Zeit, wir haben das ein bisschen flankiert durch eine externe Unternehmensberatung, die aber nur eine Aufgabe hatten, nämlich zu sagen, wenn ihr irgendwelche Tools braucht, um irgendwas zu entwickeln, hier habt ihr es. Also die waren quasi unser Werkzeugkoffer. Und wir haben viel gelernt, zum einen, wie wollen wir in Zukunft eigentlich zusammenarbeiten, interdisziplinär, am besten selbst kontrolliert und so weiter. Und zum anderen haben wir auch ein paar echt gute Wertangebote entwickeln können. Und das in 3 Monaten. Also das war schon für mich so in meinem Berufsleben fast, vielleicht sogar das schönste Projekt, das ich jemals hatte. Weil es einfach so toll war zu sehen, wie die Menschen sich da entwickelt haben.
Und das wird ja auch ermöglicht durch die Tools, mit denen wir jetzt gelernt haben zu arbeiten, angefangen bei den Videokonferenzen über Messenger-Tools, Enterprise-Social-Network-Geschichten, ja. SharePoint etc. Es bleibt trotzdem eine interessante Frage bei all diesen neuen Arbeitsformen und auch Selbstorganisation, die dadurch möglich wird, welche Rolle dann Führung zukünftig haben. Mhm. kann, haben soll. Mhm. Und ich bin sicher, du bist ja auch mit anderen Führungskräften oder auch CEOs im Gespräch, die vielleicht noch ein bisschen traditioneller auch manchmal unterwegs sind. Wie sehen da so die Gespräche aus?
Also manchmal habe ich das Gefühl, dass, also die gucken schon alle, wenn ich sowas erzähle, aber ich glaube, die halten mich zum Teil auch für echt bekloppt.
Ist klar, Herr Reuter.
Ja, genau so. Also da gibt es eine extreme Bandbreite. Ne? Ich glaube, Führung in Zukunft aus meiner Sicht ist nicht mehr das, was es heute ist. Führung ist Enabling, ist dafür ein vernünftiges Umfeld zu schaffen, den Menschen die Tools zu vermitteln, die sie brauchen und so weiter. Das ist aber nicht mehr zu sagen, okay, jetzt gehst du in die Richtung, machst das, das und das. Das ist nämlich nicht selbstbestimmt. Führung ist auch, die Entwicklungspotenziale eines jeden zu erkennen. Also wirklich sich mit den Menschen auf der einen Seite auseinanderzusetzen, auf der anderen Seite aber auch nicht zu vergessen, dass es ja noch ein paar andere Trends gibt, wie zum Beispiel KI und so weiter. Also wie kann ich KI und Menschen zusammenbringen? Das ist für mich in Zukunft und jetzt eigentlich schon Führung. Und die Gespräche sind mannigfaltig. Also einige, die sagen, wow, das ist cool und ich will das auch und ich weiß nur noch nicht wie. Andere, die sagen, hey, das machen wir auch, das kann ich auch und ich mach das auch. Und andere, die denken, genau das, was ich eben gesagt habe. Nice to know, aber nicht bei mir.
Ja. Genau, wenn wir uns mit der Zukunft beschäftigen, dann sind wir genau bei auch Technologie und auch bei KI. Ihr seid ja auch in der Planung von Büros dabei und begleitet Unternehmen. Welche Rolle kann denn KI da spielen? Also man könnte sich ja vorstellen, dass man dort alles reingibt und die KI trainiert mit allen Daten, die es braucht, und dann bekommt man Entwürfe, ja? Ist das so einfach schon? Geht die Reise dahin?
Noch ist es nicht so einfach, aber das ist quasi, ich will nicht sagen End-State-Vision, aber das ist schon so etwas, was aus meiner Sicht innerhalb der nächsten 12 bis 36 Monate passieren wird. Ich denke, es geht sogar noch einen Schritt weiter. Auf der einen Seite hast du die KI und auf der anderen Seite, und da glaube ich fest an Google, die jetzt ja auch ihre na, ihre, wie heißen die nochmal, diese Vision Pro auf den Markt bringen, also die Brille auf den Markt bringen. Und jetzt stelle ich mir vor, heute haben wir Architekten und Planer, die fahren zum Kunden und zeigen dem Kunden vor Ort, wo man was hinstellen könnte. Zukünftig plant ihr die KI mithilfe der Informationen der Architekten und Projektberater, plant die KI Videos und so weiter. Der Kunde kriegt von uns die Brille, setzt die auf und befindet sich in einer komplett neuen Welt. Also befindet sich dann jetzt schon in seinem Büro. IKEA fängt mit sowas an.
Genau, du hast einen digitalen Zwilling dann vielleicht einfach vom Büro und kannst dort schon mal alles positionieren oder auch zur Seite schieben. Ja. Mach den Raum bitte nochmal in hellblau. Ja. Nee, mach ihn mir nochmal schnell in grün. Zack.
Ja. Und weißt du, dann können die Kunden, und das ist ja auch so ein Ding, wenn man mal über Internationalisierung nachdenkt, ne? Damit sind eigentlich, muss man sagen, aus der planerischen Sicht global keine Hürden mehr da. Ne? Also ich meine, was der Kunde braucht, ist halt irgendeine VR-Brille. So, und wir brauchen auf unserer Seite die Software und die Tools. So.
Du kannst ja auch durch die KI die Sprache in Echtzeit übersetzen lassen.
Ja.
Also es wird viel möglich dadurch. Ja. Welche Business-Potenziale entstehen dadurch für euch? Du hast schon gesagt, Internationalisierung.
Ja, wir sind heute, du hattest das vorhin gesagt, in 9 Ländern Europas tätig. Und wir haben noch so viele White Spots, die wirklich auch relevant sind. Ne? Also nur mal ein Beispiel, wir sind noch gar nicht in den Nordics, Dänemark, Schweden, Norwegen. Das sind aber Länder, die wirklich total relevant sind und die ja auch sehr progressiv in ihrer Entwicklung sind. Das wäre für mich fast ein No-Brainer zu sagen, da gehen wir hin. Und das kannst du so digital halt viel besser. Das ist so eine Sache. Auf der anderen Seite, wir nutzen KI schon weit vor meiner Zeit, seit 1995, indem wir alle Kunden Bewegungs- und Verhaltensdaten aufzeichnen und über neuronale Netze Nächstkaufverhalten darstellen können und so weiter und so fort. Also wir nutzen KI heute schon da, wo man sie nutzen kann. Und fürs Geschäftsmodell Internationalisierung, noch engeren Kontakt zum Kunden. Und für mich ganz einfach, bei mir läuft ChatGPT immer nebenbei, immer. Und wenn ich irgendeine Frage habe, bei der ich mir nicht sicher bin, dann frage ich ChatGPT. Also ich nutze das heute tatsächlich auch schon so ein bisschen als meinen Ratgeber. Nicht komplett. Ich glaube, so ein bisschen darf ich auch noch mit einbringen. Aber wenn es mal irgendwelche Dinge gibt, bei denen ich mir selber nicht sicher bin und ich gebe die Fakten ein, kriege ich eine super Richtungsentscheidung oder Richtungsempfehlung, sagen wir es mal so. Also ich glaube, wenn wir das alles mal so sehen, wenn ich nur mal schaue, wie sich meine Arbeit verändert, dann weiß ich auch, wo die Potenziale in der Marktbearbeitung für uns liegen.
Ja, bleiben wir auch mal bei deiner Arbeit. Was macht für dich einen erfolgreichen Arbeitstag aus?
Der erfolgreiche Arbeitstag ist der, an dem ich viele tolle Gespräche führe, an dem ich aber auch genügend Zeit habe, und daran hapert es manchmal, das Gehörte auch wirklich zu verarbeiten. Na, also manchmal ist es so, ich komme morgens rein, sagen wir mal, ich bin so kurz vor 8 im Büro, dann habe ich eine halbe Stunde Zeit und dann geht's los. Und wenn ich das Büro wieder verlassen habe, dann war vielleicht kurz mal Zeit, was zu essen, und dazwischen waren nur Termine. Und dann frage ich mich manchmal abends im Auto, sag mal, wen hast du heute eigentlich alles gesehen? Der erfolgreiche Tag und ein guter Arbeitstag, und davon habe ich glücklicherweise auch mehr und mehr, weil ich mich auch selber jetzt anders organisiere, ist der Tag, an dem ich 3-4 Termine habe. Und dann auch wirklich die Zeit habe, das Gehörte zu verarbeiten und auch weiter zu verarbeiten und für mich auch zu verplanen. Und trotzdem die Kombi aus, und das würde ich auch nicht aufgeben wollen, aus persönlichen Kontakten und Organisation, das ist es eigentlich.
Ja. Und wie lernst du? Wie ziehst du dir Sachen rein? Gespräche werden bestimmt dazugehören, aber hast du denn überhaupt noch Zeit, dich mit neuen Themen zu beschäftigen? Denn der Kalender eines CEOs ist ja in der Regel gut gefüllt auf Monate.
Ja, ist er. Aber jetzt muss man auch mal sagen, ne, ich habe Zeit zu lernen, weil ich sie mir auch nehme, weil ich mich auch selber nicht zu wichtig nehme. Also ich meine, klar ist mein Kalender gefüllt, aber es liegt ja an mir. Wenn ich meine, ich muss überall dabei sein und überall meinen Senf dazugeben, dann werde ich wahrscheinlich keine Zeit haben. Ich habe aber Zeit zu lernen. Ich lese viel, also wirklich viel. Ich fahre jeden Tag eine Stunde, es sei denn, ich bin so wie heute im Homeoffice, eine Stunde zur Arbeit und eine Stunde auch wieder zurück. Da höre ich viele Hörbücher. Ich habe jetzt gerade eine Ausbildung zum systemisch-integralen Coach abgeschlossen, weil mir das eben auch wichtig war. Habe ein paar NLP-Ausbildungen gemacht. Also da, wo ich lernen kann, da lerne ich auch, weil ich es einfach total wichtig finde. Das ist für mich auch einfach toll. Also ich möchte nicht das, was ich jetzt habe, bis zum Ende meiner Tage haben, und mehr passiert nicht, sondern ich bin da echt, also mir ist Lernen extrem wichtig. jeden Kanal, den ich nutzen kann.
Vielleicht kennst du auch das Magazin Neue Narrative. Da geht es ja sehr um die neue Arbeitswelt. Und in der neuen Ausgabe geht es jedenfalls um das Verlernen. Ist ja, ja auch ganz wichtig. Was hast du schon verlernt?
Wenn ich darüber nachdenke, was ich verlernt habe, ist immer der Wichtigste sein zu wollen. Ich habe gelernt, eben das nicht sein zu müssen und dabei verlernt, der Wichtigste sein zu müssen und verlernt, immer derjenige sein zu müssen, der mit wehenden Fahnen voranläuft. Das funktioniert nämlich nicht. Manchmal ist so ein bisschen, ich finde Demut, das war so eine Zeit lang so ein Modebegriff, aber genau darum geht's, ne? Irgendwie auch mal zu sagen, hey, sei mal demütig auch vor den und vertrau den Menschen. Also ich glaube, das ist so das, dass ich nicht immer der Wichtigste sein muss. Ich glaube, das ist schon so der Wesentliche. Das habe ich verlernt.
Und trotzdem bist du auch so eine Art Aushängeschild. Du bist ja auch auf LinkedIn unterwegs und ja, aktiv, auch bewusst. Wie wichtig ist auch LinkedIn als Plattform für das, was du tust, was ihr tut?
Total. Also wir haben das für uns mehr und mehr entdeckt und wir wollen eben nicht nur Content liefern, der Produkte verkauft, sondern na, LinkedIn ist für uns auch Image-Building. Wir sprechen eben viel über New Work oder wir sprechen eben über Future of Work. Wir sprechen über Themen, die eben, ne, wie Lernen ist zum Beispiel auch so ein Ding, worüber wir auch immer mal sprechen, weil das eben auch ein Teil dessen ist. Für uns ist LinkedIn mittlerweile schon echt eine relevante Plattform. Die hilft uns. Also es ist nicht sofort messbar, ne? Es hilft uns aber dann, spätestens dann, wenn wir zum Beispiel in Vorstellungsgesprächen sitzen, ne? Und dann eben die Leute uns darauf ansprechen und sagen, ich habe gesehen das und also da hilft es uns ungemein.
Auch so ein bisschen das anfassbar zu machen oder sichtbar oder besprechbar zu machen, was bei euch so intern ganz normal vielleicht auch passiert. Denn ich kenne das ja auch, wenn man dann einen Post schreibt, dann muss man es in irgendeiner Form auf den Punkt bringen, was man so denkt und fühlt und wo man so hin will. Und natürlich ist die Kunst, dass es am Ende auch authentisch ist. Ich erlebe auch viele CEOs, bei denen ich mir so denke, wer weiß, möglicherweise ist das so. Aber mit der Authentizität ist das ja auch so eine Sache, denn was gibt man preis, wie weit geht man, wie viele Geschichten erzählt man, die vielleicht nichts nur mit der Arbeit zu tun haben. Mhm. Wie ist da dein Approach?
Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ne, Offenheit, soweit ich offen sein kann. Und nur mal ein Beispiel, ich hatte vor kurzem einen Post, da habe ich geschrieben, ich war kein guter Schüler, da war ich so offen, wie ich nur sein konnte. Und da habe ich ganz viel tolle Beiträge auch zurückbekommen und tolle Kommentare bekommen und so weiter. Also ich versuche schon offen zu sein, aber nicht offen, um jetzt zu zeigen, hey, und da bin ich und da bin ich und da bin ich, sondern ich kanalisiere schon so ein Stück weit in Mehrwerte fürs Unternehmen. Das ist mir schon wichtig. Also es geht am Ende ja primär darum, auch uns als Schäfershop in einem Umfeld zu positionieren, das gerade eben entsteht und dementsprechend in dem Umfeld so offen wie möglich. Genau. Hm. Ich hoffe, das beantwortet ein Stück weit die Frage.
Ja, danke. Du hast ja nicht nur einen Blick über euer Unternehmen und eure Branche, sondern auch ein Stück weit auf den Mittelstand, auf die deutsche Wirtschaft. Hast auch mal bei einem amerikanischen Unternehmen gearbeitet. Wie schätzt du die Entwicklung der deutschen Wirtschaft ein? Das wird ja schnell sehr schlecht geredet. Wir haben fast keine Chance mehr. Wir entwickeln uns nicht weiter. Wir sind nicht innovativ genug. Die Amerikaner, die Chinesen. Also was würdest du sagen? Wie viel Optimismus ist angebracht oder auch Pessimismus? Und wo müssen wir besser werden?
Ich glaube, wir müssen vorsichtig sein. Ich glaube schon, dass wir innerhalb der letzten 5 Jahre ordentlich an Anschluss verloren haben. Vorher gab es Tendenzen. Aber genauso schnell, wie wir den Anschluss verloren haben, glaube ich, können wir ihn auch wieder bekommen, wenn wir uns mal auf das besinnen, was wir können. Und ich finde, Pessimismus bringt uns mal so gar nicht weiter. Ich kann es auch manchmal gar nicht mehr hören, wenn die Leute darüber reden, was alles schlecht läuft und was wir alles verloren haben und bla bla bla. Kann man drüber reden, bringt uns aber überhaupt nicht weiter. Ich glaube, viel wichtiger ist es, die Ressourcen, die man hat, zu nutzen, um sich mal auf das zu konzentrieren, was wir können. Und ganz ehrlich, Made in Germany steht immer noch für was. Und vielleicht müssen wir das einfach mal Made in Germany reloaden. Und dann glaube ich, dann haben wir auch echt, ich meine, der Mittelstand in Deutschland, der ist grandios nach wie vor. Lass es uns nutzen, ne? Und ich glaube, dann bin ich ganz zuversichtlich. Nicht naiv, ich glaube, wir müssen vorsichtig sein, aber zuversichtlich. Und es braucht Veränderung, jetzt.
Ja, dann sind wir schon genau beim Thema. Schön, dass du uns heute mal gezeigt hast, wie eure Veränderung aussieht. Man kann auch ein bisschen was dazu noch lesen, sowohl auf deinem LinkedIn-Kanal als auch auf der Website gibt es nochmal Informationen. Das tun wir natürlich alles in die Shownotes. Mit all dem, was euch so beschäftigt, was ihr auch erlebt habt, gelernt habt über neue Arbeit, über Experimente, das heißt es ja erstmal ganz oft. Was kannst du abschließend teilen für Unternehmer und Unternehmerinnen, aber vielleicht auch für Mitarbeitende? Was ist dir wichtig?
Also mir ist wichtig, wir haben eben drüber gesprochen, positiv zu sein, die Menschen einzubinden, die man hat. Das ist ein Kapital, das ist ein Wert und nicht irgendwie Leute, die meinen Job machen. Positiv sein und einfach auch mal bereit sein, neue Dinge zu versuchen und nicht immer nur im Alten festzuhalten. Ich glaube, das sind so die drei Dinge. Und das fängt immer mit meiner positiven Grundeinstellung an.
Super. Und dann kannst du uns abschließend auch noch ein Buch mit auf den Weg geben. Du hast ja schon gesagt, du liest sehr, sehr viel. Vielleicht kannst du noch mal eins rausgreifen. Das ist auch mal sehr spannend zu sehen, was hier so für interessante Tipps zusammenkommen.
Ja, also ich habe hier New Work Needs Inner Work von Joanna Breidenbach und Bettina Rollo. Das habe ich jetzt gerade gelesen und das ist super. Also sehr zu empfehlen. Da geht es genau darum, ne, wenn ich New Work im Unternehmen etablieren will, fängt es bei mir an und nicht woanders. Finde ich super.
Herzlichen Dank. Ja, schön, dass du da warst, Andreas. Ich wünsche euch und dir natürlich weiterhin viel Erfolg bei all dem, was ansteht. Es sind interessante Zeiten, viel ist möglich. Natürlich gibt es auch viele Fragezeichen, aber das macht ja auch eine Reise aus, ne?
Absolut, absolut. Und irgendwann werden aus den Fragezeichen die Ausrufezeichen und es kommen die nächsten Fragezeichen und so darf es auch sein. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, Gabriel.
Ja, ich danke dir. Schön, dass du da warst. In diesem Sinne, mach's gut und bis bald.
Bis bald, mach's gut. Tschüss.
Ciao. Tschüss. Damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode 244 mit Andreas Reuter, CEO vom Schäfer Shop. Ich packe euch selbstverständlich alles in die Shownotes. Also folgt Andreas mal, er macht einen guten Job auch auf LinkedIn. Nehmt euch da mit und natürlich könnt ihr euch auch die Webseite vom Schäfer Shop nochmal ansehen, von A bis Z. Also alles fürs Büro gibt's dort. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt für diesen Podcast. Hört ihr den jetzt im Sommer oder geht's erst wieder im Herbst los? Wie ist es? Wo hört ihr den Podcast? Welche Folgen haben euch besonders gut gefallen? Schreibt mir bitte eine E-Mail oder geht einfach auf meine Webseite gabrielrath.com. Dort gibt es ein Kontaktformular. Auch das könnt ihr natürlich nutzen. Wenn es euch gut gefällt, dann bewertet den Podcast doch bitte. In eurer Podcast-App könnt ihr Sterne verteilen und eine Rezension schreiben. Und außerdem wäre es natürlich toll, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Vielen, vielen Dank dafür. Außerdem möchte ich euch auch noch anbieten, als Partner hier in diesen Podcast zu kommen. Ihr könnt also Werbepartner sein und quasi diesen Podcast auch unterstützen. Denn es fallen natürlich gewisse Kosten an. Es ist nicht nur die Zeit, die ich hier reinstecke, Woche für Woche. Das mache ich auch wirklich gerne, aber es ist auch eine gewisse Form natürlich von Arbeit, sondern es sind auch einfach Kosten für das Hosting. Da nutze ich ja Podigee, da können wir auch nochmal in irgendeiner Folge drauf eingehen. Für all die Apps und Services, die ich nutze, um den Content zu erstellen, um zu schneiden, um Technik auch zu kaufen, also Mikrofone und so weiter und so fort. Also wenn ihr das supporten wollt, dann kommt gerne als Werbepartner an Bord. Hier geht's also um New Work, eine menschenfreundlichere Arbeitswelt. Wenn ihr euch damit identifizieren könnt, dann schreibt mir doch einfach. Außerdem können wir gern zusammenarbeiten. Ich komme auch als Moderator nicht nur in eurem Podcast, sondern auch auf eure Veranstaltung und moderiere das Ganze gerne. Und ihr könnt mich auch als Speaker buchen. Das funktioniert dann ganz einfach über Minds & Matches, die Speaker-Innenagentur für die neue Arbeitswelt. Packe ich euch mit in die Shownotes und dann sehen wir uns vielleicht demnächst auch bei euch auf eurem Event. Ansonsten wünsche ich euch erstmal schöne sonnige Tage. Genießt den Sommer. Wir tun es oben auf jeden Fall auch an der Ostsee, sind eigentlich jeden Tag am Strand. Und springt rein ins Meer, aber vielleicht seid ihr ja auch ganz woanders, wo auch immer ihr seid. Bleibt gesund und bleibt connected.